Das ist der TKM Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um Tierklinik Mittelland.
Hallo zusammen, da sind wir wieder mit dem TKM Podcast. Schön, dass ihr uns wieder hört. Wir sind jetzt hier wieder in unserem normalen Grüppli, gell? Der Flöru ist da.
Ja, selbstverständlich bin ich da. Hoi, Sanne. Schön, bist du auch wieder einmal da. Ich fange jetzt nicht an, von der Ferien reden, aber ich habe dich auf jeden Fall schon länger nicht mehr gesehen.
Die Leute mögen doch das langsam nicht mehr hören mit diesen Ferien.
Ja, aber es ist auch schwierig. Ich sehe dich ja nie, außer wenn du einen Podcast aufnehmen bist. Ich weiss nicht, wo du die ganze Zeit bist.
Vielleicht bist ja auch du nie da. Du könntest mal ins Zahnzimmer kommen. Ich bin eigentlich immer dort.
Bin ich heute Morgen und hast mich rausgeschmissen.
Ja, heute Morgen war es nicht gut. Heute musste ich sehr konzentriert arbeiten. Dann bringt das alles nicht so viel, wenn da noch einer kommt stürmen.
Ich bin nicht stürmen. Ich wollte schauen, was du interessierst. Es war angeschrieben, bitte nicht eintreten. Dann bin ich schauen, was dort drin ist.
Du hast nur nicht stürmen, weil ich dich ignoriert habe.
Ja, genau. Ja, genau. Aber wir haben heute ganz einen wichtigen Gast.
Genau, genau. Und zwar ist das mal wieder, gell, zum zweiten Mal, Corinne. Hoi Corinne.
Hallo miteinander.
Das ist natürlich schließlich auch die Chefin, gell?
Stimmt, ja. Da müssen
Chefführerin von der TKM.
Müssen wir uns jetzt ein bisschen benehmen, habe ich das Gefühl.
Jawohl, CEO.
Du bist so ein Löw.
Wieso?
Ja, das ist so. Völlig irrelevant, das ist, Podcast.
Nein, das ist nicht irrelevant. Das ist eigentlich unsere CEO. Gibt es eigentlich auch weibliche Form von CEO? Ja, ist das Gleiche, gell?
Ich denke, abkürzungstechnisch nicht, nein.
Gut.
CEO-in.
CEO-in, unsere CEO-in. Wo gleichzeitig aber auch noch natürlich Tierärztin ist,
genau.
So wie wir alle.
Genau.
Und auch ihr Fachgebiet hat, gell?
Vor allem ein Fachgebiet hat. Und darum ist sie ja heute vor allem auch da. Weil es geht nämlich heute um onkologische Themen, beziehungsweise um Haut- und Unterhauttumoren. Gell?
So ist es, ja. Hat es auch geheissen von der Einladung her, dass ich heute über das plaudern darf.
Ah, ich habe gemeint, ich könnte über den Lohn verhandeln heute.
Ja, wir könnten das gerade machen.
Du bist komm. Sowieso schon zu teuer.
Ah, wirklich?
Ja, für da, wo du wert bist.
Ja, du. Und jetzt will es an. Hey, halt mich, ich habe mir noch ein bisschen Popcorn, damit ich da ein bisschen dabei höckle und ein bisschen zulassen. Nein, also, ja, wir möchten dich aber gleich noch mal schnell vorstellen, Corinne. Du bist zwar schon mal da gewesen, aber es hat sich ja noch etwas Wichtiges ein bisschen verändert, gell, seither. Du hast noch eine Weiterbildung auch noch gemacht. Willst du schnell etwas Kurzes dazu sagen?
Ja, genau. Ich habe mich im letzten und vorletzten Jahr habe ich noch eine zusätzliche Onkologie-Weiterbildung gemacht in Deutschland, wo ich jetzt meine Prüfungen ja, endlich Bescheid bekommen, erfolgreich bestanden habe. Und das ist jetzt das, was sich noch ein bisschen zu tun hat, seit ich das letzte Mal da auf dem Stuhl oder da in dem Podcast dabei gewesen bin.
Sehr gut. Nochmal Gratulation, gell?
Danke. Herzlichen Glückwunsch.
Ich könnte mir da irgendwie, weißt, beim Schneiden so ein Tröti drin tun, so ein Tere-tere-tere, wo sie ihre Prüfung bestanden
hat. Oh ja, bitte.
Kannst du das vielleicht der Flöru schaut mich ein bisschen schockiert an. Ja, wir werden das nachher besprechen, ist gut. Also, ja, eben, weil es ja jetzt so ein bisschen um die Haut und Unterhaut, ich spüre den Blick immer noch vor Seite.
Nein, wenn du wettest, dass ich so, ja, ist ja gleich, dann müsstest du eine Pause machen, damit ich dir das dann auch einspielen kann.
Ah, weniger.
Ich warte die ganze Zeit auf die Pause, die du jetzt machst. Jetzt machst du sie. Jawohl, und da
ist
haben
gut
wir
also
die Röte drin.
Super. Also, dann kommen wir doch jetzt aber vielleicht gleich noch zu unserem Thema. Hey, Haut und Unterhaut. Knoten oder Tumoren ist ja immer sehr ein wichtiges Thema. Es ist etwas, was wir sehr häufig sehen, auch einfach ganz normal in den Sprechstunden. Manchmal eigentlich auch noch einfach noch so nebenbei, kommen sie wegen etwas anderem und er, könnt ihr bitte noch schnell den Knoten anschauen, der ist mir noch aufgefallen. Ja, darum finden wir das eigentlich ein recht wichtiges Thema, dass wir das so mal so in diesem Rahmen können, ansprechen. Vielleicht noch ganz schnell, mir kommt immer in den Sinn, wenn man so von Hautknoten und so redet oder so Knoten. Bei uns werden ja in der Klinik immer die Termine eingeschrieben. Und manchmal ist ja das Zehnfingersystem nicht so genau oder man schaut dann nicht so genau, hat es einen Fehler drin. Und bei uns heisst es ganz häufig im Termin, wenn wir die eingeschrieben bekommen, heisst es Konten oder Konten kontrollieren oder Konten scheren, wenn es Knoten im Fell geht und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich von Hautknoten irgendwie rede oder über das nachdenke, ist in meinem Kopf schon Konten. Ich kann das gar nicht mehr anders sagen. Darum, falls ich irgendwann mal sage, Konten tut es mir auch so leid. Genau. Es gibt ja auch immer andere sehr lustige Sachen, die sie in diesem Termin einschreiben.
Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, was will sie uns erzählen? Sie bereitet sich einfach vor, weil sie sich eh wieder verhaspelt beim
Vermutlich
Reden.
Vermutlich wird sie mich verhaspeln, ja. Das ja,
ist aber wahrscheinlich schon so die Entschuldigung im Vorhinein.
Eben, ja, genau. Ja, ja.
Ja, dann wissen das auch alle gerade schon, ja.
Aber schön, das danke für den Schwank aus deinem Leben.
Bitte. Ja, das ist
ich merke, heute sind ein bisschen Spannungen in der Luft. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich, ja, wir sind da so ein bisschen gegenseitig am Zeugeln. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich anfangen mit den Hautkonten und dann können wir schauen, dass wir da ein bisschen auf das Fachliche
also,
gehen.
Also, jetzt ein bisschen seriös, hey, bitte.
Ja, genau.
Also gut. Also, dann fangen wir doch mal an mit einer Frage an dich, Corinne. Es gibt ja ganz viele verschiedene von diesen Hautknoten. Ist dir das überhaupt möglich? Oder die Leute kommen mit diesen Knoten und zeigen das. Kannst du die anschauen und nachher weißt du, was das ist?
Nein, also es ist so, dass man sicher in gewissen oder bei gewissen Knoten ein bisschen aus der Erfahrung heraus eine Tendenz hat, wie sich ein Knoten kann zeigen, rein optisch oder auch, wie er sich je nachdem anfühlt, Haut oder Unterhaut oder je nachdem auch ein bisschen von der Lokalisation her, wo er ist. Aber grundsätzlich kann man wirklich eigentlich nicht rein vom Aussehen her sagen, um welche Art von Tumor das es sich handelt, ob es gutartig oder bösartig ist, ob es schon gestreut hat oder nicht gestreut hat. Also das ist rein vom Anschauen und vom Abtasten her ist keine definitive Diagnose möglich.
Gibt es da irgendwie so Anzeichen drauf, dass es eher bösartig ist oder eher gutartig oder gar nicht, kann man es gar nicht so sagen?
Also sicher ein bisschen die Wachstumsgeschwindigkeit, wenn es jetzt zum Beispiel ein Tumor ist, der schon sehr lang besteht und sehr langsam wachsen tut, dann kann man eher sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen etwas Gutartigeres, wobei auch dort darf man sich nicht zu fest aus dem Fenster lehnen. Gerade jetzt zum Beispiel beim Hund oder aber auch bei der Katze können sich gewisse Tumoren von gutartig auch irgendwann zu bösartig ändern. Im Speziellen jetzt zum Beispiel beim Hund so Mamaknöte, also im Bereich von der Milchleiste oder auch Mastzelltumoren, die am Anfang können gutartig sein können und dann plötzlich irgendeinmal können schneller anfangen wachsen oder aufplatzen oder so und ihr biologisches Verhalten ändern. Das ist sicher mal ein Punkt. Eben dann gibt es gewisse Lokalisationen, wo man vielleicht sowieso sagt, das ist jetzt eher etwas, wo man ernst nimmt, eben vielleicht im Bereich vom Gesüg, wo Tumoren gerade jetzt zum Beispiel auch bei den Katzen könnten bösartiger sein. Tumore, die aufplatzen oder die sich zum Beispiel in der Farbe verändern. Das sind sicher auch so ein bisschen Tumore, die man einfach generell ernst nimmt. Also alles, was sich schnell entwickelt oder verändert, sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Aber eigentlich ist jeder Haut- und Unterhautknoten grundsätzlich einfach einmal ernst zu nehmen und sicher im Tierarzt zu zeigen, vor allem wenn er länger als ein paar Wochen besteht.
Okay, also es ist in dem Fall auch möglich, dass die wieder weggehen?
Es gibt schon gewisse Hautknoten. Jetzt, ganz klassisch beim Hund gibt es eine gewisse Art, die eher bei den jüngeren Hunden vorkommen, zum Beispiel, so ein bisschen im Maulbereich, genannte Histiozytum, die von selber wieder weggehen können. Manchmal gibt es zum Beispiel auch, wo uns auch immer wieder als Knoten vorgestellt wird, vielleicht Talgdrüsen, die sich anfüllen, die plötzlich aufplatzen und dann nicht mehr da sind. Manchmal gibt es auch Knoten, die abfallen, so Wärzchen oder so, die können abfallen. Ist aber schon eher so ein bisschen auf der selteneren Seite, dass sie jetzt einfach ganz von alleine verschwinden. Manchmal zum Beispiel eben so Mastzelltumoren, das ist so ein bisschen eine fiese Art von Tumoren. Die können zum Beispiel grösser und kleiner werden, durch das, dass sie auch so ein bisschen in die Entzündungsreaktionen mit involviert sind. Ja, aber in der Regel ist es so, dass die Knoten nicht einfach von selber verschwinden.
Es gibt ja auch so die die meistens aber gutartigen Fetttumoren, sagt man ja, also die Lipom. Und das, ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir sehr häufig sehen. Oder? Und dort ist auch immer, die können auch sehr gross werden und die können auch definitiv stören an gewissen Stellen. Sie aber ja dann trotzdem auch nicht unbedingt bösartig, auch wenn sie jetzt irgendwie sehr gross sind oder so und man muss sie operieren. Ja, was, ist das auch etwas, wo entweder kann, wo auch mal kann entarten kann? Oder ist das etwas, was tendenziell immer eigentlich so, so bleibt, wie es angefangen hat, die Fetttumoren?
Die sind in den allerhäufigsten Fällen sind die schon gutartig, also sogenannte Lipom. Die haben aber auch die Möglichkeit, dass es dass sie entweder bei der Entstehung oder im Verlauf vom Wachstum zu sogenannten Liposarkom werden, also eigentlich die bösartigere Form, wo dann wirklich können auch ins Gewebe reinwachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass die sehr häufig streuen oder dass die jetzt irgendwie Ableger machen, aber die können wirklich in die Tiefe reinwachsen, klassisch wie so die Muskulatur reinwachsen, im Beckenbereich oder je nachdem auch so ein bisschen im Brustbereich oder so. Und dann wird es einfach komplizierter mit der Entnahme oder mit der Entfernung von so einem Tumor, weil es dann eben einfach mit dem umliegenden Gewebe verwachsen ist. Eben in den allermeisten Fällen, man sieht die schon sehr, sehr häufig, vor allem eben bei Hunden, wo sie dann zum Beispiel gerade so im Brustbereich gerne vorkommen oder so ein bisschen im Flankenbereich. Und meistens muss man die nicht explizit rausoperieren. Trotzdem auch bei denen lohnt es sich häufig abzuklären, ist es wirklich so ein Lipom? Nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, ja, das ist wirklich ein gutartiger Fetttumor und am Schluss stellt es sich im blödsten Fall als etwas ganz anderes raus.
Aber du würdest trotzdem jetzt nicht empfehlen, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt so ein Lipom punktiert hat und das sieht wirklich aus wie ein Lipom, dass man das in jedem Fall rausnehmen muss?
Nein, das muss man nicht in jedem Fall rausnehmen. Generell ist es so, dass Hunde, die jetzt einmal ein Lipom haben, die können sehr gerne im Verlauf von ihrem weiteren Leben weitere Lipom entwickeln. Und dann ist es häufig so, dass man dann irgendwann sagt, wenn jetzt das Tier vielleicht sowieso aus einem anderen Grund, aus einem diagnostischen Grund, für eine Computertomographie oder sonst etwas, eine Narkose braucht, dass man dann sagt, man kann vielleicht das eine oder andere, wo stört oder wo gross gewachsen ist, dass man die mit entfernt oder eben wenn es sehr, sehr viel sind. Der häufigste Grund ist dann wirklich, wenn sie mechanisch stören, also an einem Ort sind, wo es jetzt irgendwie wirklich unangenehm wird für den Hund, zum Beispiel im Leistenbereich oder im Achselbereich oder so, wo es dann die Bewegung von der Gliedmasse zum Beispiel einschränken tut oder selten, dass sie aufplatzen, wenn dann viel Spannung ist, aber einfach, wenn es fährt, davon stören, egal ob es jetzt das Tier selber oder der Besitzer dann halt ist.
Weißt du, was ich immer in dem Zusammenhang immer schwierig finde, ist, weiß nicht, ob du das noch auf dem Plan hast, darüber zu reden, punktieren oder nicht, also Proben nehmen oder nicht. Oder wir haben ja viel, dass Besitzer irgendwo, oder dass man beim Untersuchen merkt, es hat irgendwo ein Knötchen. Und dann sagt man das dem Besitzer, dem Tierbesitzer. Und dann ist immer die Frage, soll man jetzt so eine Nadel, soll man reinstechen oder nicht? Weil der Besitzer vielleicht sagt, ich habe das schon mehreren Tierärzten gezeigt. Und die haben gesagt, es ist nur ein Lipom. Empfiehlst du grundsätzlich immer eine Probe zu nehmen? Ich meine, du hast ja vorher selber gesagt, du kannst es ja nicht immer einfach nur vom Abtasten sagen. Oder wie ist deine Philosophie dort?
Also grundsätzlich würde ich immer zuerst abklären, welche Art von Tumor das es ist, bevor man sich überhaupt an eine Operation einfach auch daran wagt. Weil eben, man kann es nicht wirklich von extern beurteilen oder vom Anschauen oder vom Abtasten. Und die Art des Tumors ist einfach auch sehr ausschlaggebend über die Art der Operation. Jetzt zum Beispiel ein Lipom ist ein gutartiger Tumor, der hat wie eine Kapsel, also den kann man relativ eng entfernen oder mit relativ geringen Operationsrändern. Dann gibt es aber auch Tumore wie jetzt ein Mastzelltumor oder eine Mammaknoten, Gesügeknoten oder bei der Katze ganz klassisch zum Beispiel die Fibrosarkom, die ja je nachdem so ein bisschen impfinduziert sind. Die brauchen einfach in alle Richtungen, wo man sie entfernt, brauchen die weite Ränder, also 2 bis 3 cm. Und das ist halt dann schon sehr stark ausschlaggebend, wie operiert man das Ganze? Das kommt dann auch noch ein bisschen auf die Lokalisation drauf an und vor allem einfach auch so ein bisschen auf ja, die ganze Planung. Die erste Operation ist eigentlich immer die wichtigste und mit der ersten Operation hat man ja, die besten Chancen, um am Schluss wirklich dann die besten Therapiemöglichkeiten eigentlich auch zu wählen. Und anhand von dem, dass man weiss, welcher Tumor das es ist, kann man eigentlich wie von Anfang an entscheiden, den Tumor können wir sicher vollständig entfernen oder wahrscheinlich nicht vollständig entfernen. Haben wir dann zum Beispiel im Nachhinein andere Möglichkeiten, um den Tumor zu behandeln, wie eine Bestrahlungstherapie, eine Elektrochemotherapie, wenn wir wissen, die Ränder werden eh nicht genug sauber sein. Oder ist es wirklich einfach rein eine palliative Operation, oder wo man sagt, wir wissen, der Tumor kann nicht vollständig raus, er wird wieder kommen, aber im Moment stört er den Hund so fest, dass man ihn einfach, oder die Katze, spielt keine Rolle, dass man ihn muss entfernen, weil er vielleicht infiziert ist oder weh macht oder so. Und das ist eigentlich das, was man aus onkologischer Sicht sehr gern will vorher wissen, bevor man, sage jetzt mal ganz überspitzt, wild einfach drauf los schneiden tut.
Du bist jetzt vor allem auf Operation, also Vorbereitung auf die Operation eingegangen. Wie siehst du denn du, wenn eben der Besitzer kommt und beim Impfen zum Beispiel sagt, ah, und dort ist übrigens noch das Knötchen. Oder du merkst irgendwo das Knötchen und sagst dem Besitzer, da ist übrigens noch das Knötchen. Dann ist ja immer die Frage, Proben nehmen oder nicht, punktieren oder nicht. Grundsätzlich, wenn ich dich richtig verstehe, empfiehlst du immer, ein Pröbeli zu nehmen? Oder?
Ja, eigentlich schon. Es ist sicher immer ein bisschen damit, oder im Zusammenhang, wie gross ist der Knoten. Also, man muss sich vorstellen, man sticht ja dann mit einem Nödel in den Tumor rein. Und wenn das natürlich ein Mini-Knötel ist, dann kann das einfach, je nachdem, wie gut das Tier mitmacht, kann das technisch ein bisschen herausfordernd sein, dass man dann wirklich das Knötel genau bereichen tut. Wird auch immer wieder gefragt, ist das schmerzhaft oder kann man das denn, tut das dem Tier nicht weh, wenn man reinsticht? Nicht mehr als eine Blutentnahme oder eine Impfung, man sticht einfach durch die Haut durch. Was sicher auch noch so ein bisschen verbreitet ist, ist, Jesus Gott, streue ich denn mit dem den Tumor, wenn ich reinstiche? Das ist nicht der Fall. Also bei Haut- und Unterhauttumor ist das wirklich nicht der Fall. Es gibt vereinzelte Tumore, die aber dann mehr im Bauchraum sind, wo man vielleicht, oder gerade zum Beispiel Blasentumore, wo man dann eher sagt, dort will man nicht reinstechen, aber alles, was in der Haut oder in der Unterhaut ist, kann man absolut problemlos beproben. Dort mehr ein bisschen das Risiko, dass wenn man dann vielleicht halt nur mit einem Nödel reinsticht und dann die Zellen auf dem Objektträger ausstreicht, dass man vielleicht zu wenig Zellen hat und nicht eine definitive Diagnose kann treffen kann. Aber grundsätzlich ist es nie verkehrt, in ein Knötchen reinzustechen und wirklich eigentlich empfehlenswert, zum Wissen, mit was das man zu tun hat.
Ja, ich bin froh, dass du das sagst. Das erlebt man ja immer wieder in der Sprechstunde oder bei der Untersuchung, eben so ein Knötchen, und dann redet man mit dem Besitzer darüber und dann kriegt man so als Antwort, ja, das hat man schon ein paar Mal abtastet, aber das ist nichts Schlimmes. Und dann immer ein bisschen Bauchweh, oder? Weil, wie du ja am Anfang gesagt hast, schlussendlich weisst du es ja erst, wenn du es untersucht hast unter dem Mikroskop, ob es schlimm ist oder nicht. Und man kann sich halt auch einfach mal täuschen. Darum,
ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und was zum Teil eben auch gemein ist, und das ist das, was ich so vorher ein bisschen bei der Operation angesprochen habe, es gibt auch Tumoren in der Haut und in der Unterhaut, wo das, was man spürt, eigentlich nicht der alleinige Tumor ist, sondern es gibt Tumore, die können so wie eine Art Tentakeln oder Wurzeln machen, die zum Teil wirklich dann in die Tiefe ragen. Und dann ist eigentlich das, was man spürt selber, ist nicht unbedingt dann nur wirklich der Tumor, sondern der kann viel ausdehnter sein als das, was wir dann effektiv in den Finger haben. Und darum ist grundsätzlich jeder Tumor dann halt schon so ein bisschen ernst zu nehmen, nicht, dass man jetzt gerade panisch werden muss, aber spätestens bei der nächsten Impfung das zumindest zu zeigen oder es einfach zu beobachten, vielleicht sogar auch selber mittels Föteli oder mit dem Meter daheim kann man die ausmessen und schauen. Manchmal, wenn man dann jede Woche oder umdrücken, dann ist es schlecht oder kann man schlecht unterscheiden, ist es jetzt grösser oder nicht grösser geworden. Man wird dann auch so ein bisschen betriebsblind, in Anführungs- und Schlusszeichen. Manchmal lohnt es sich dort, wenn man vielleicht ein Foto macht oder es ausmisst oder so wie ein Tagebuch auch ein bisschen führt, wo man dann sieht, ja, ändert sich irgendetwas an der Anzahl oder an der Grösse von diesen Tumoren, dass man es dann auch gut unter Kontrolle hat.
Ja, wir tun ja auch bei uns häufig eben, nehmen wir Proben, schauen das mal an. Und wenn es jetzt nichts Dramatisches ist, sagen wir ja, aber so beobachtet das, was eben dann genau das beinhaltet. Oder das mal Grösse ein bisschen abschätzen und so, das ist eigentlich etwas, was sicher wichtig ist. Und wenn es sich halt ja dann stark verändert, kann man es immer noch mal anschauen oder dann entscheiden, es rauszunehmen, halt, wenn es jetzt wachsen oder so.
Genau, genau.
Und dann tut man ja meistens, wenn man es rausnimmt, dann schickt man es ja dann auch ganz ein, um sicher sein, dass es ja dann wirklich nur das war, was man zuerst
genau
gedacht hat, eben wegen diesen Zellen.
Und grundsätzlich sind grössere Gewebsproben immer besser als das, was man einfach nur mit den Nadeln punktieren tut, weil man halt einfach die Gewebsarchitektur auch hat und häufig einfach noch ein bisschen mehr Aussagen kann machen über die Aggressivität des Tumors, was zum Teil eben mit der sogenannten Zytologie, also wenn man nur einzelne Zellen auf dem Objektträger untersucht, nicht immer möglich ist. Ganz klassisch eben zum Beispiel Mastzelltumoren, wo man eigentlich wirklich erst kann beurteilen kann, wenn man wirklich sieht, wie ist der ganze Aufbau von dem Tumor.
Ja, genau. Du hast ja jetzt schon zwei Arten von diesen diagnostischen Möglichkeiten angesprochen. Also man kann reinstechen, nimmt Zellen oder man nimmt halt gerade eine grössere Probe, also eine Biopsie. Gibt es noch andere Arten, wie man so Hauttumoren kann einordnen oder diagnostizieren, was es ist?
Also das sind sicher so die zwei häufigsten Methoden, eben um einfach schon mal ein bisschen wissen, wie, um was für einen Zelltyp handelt es sich generell bei den Sachen, wo man zum Beispiel jetzt auch weiss oder das Gefühl hat, es könnte etwas sein, das invasiver wächst, tut man sehr gerne im Vorhinein schauen. Wie ist die Ausdehnung von so einem Tumor? Also das heisst, jetzt gerade bei einem Haut- oder bei einem Unterhauttumor kann man es je nachdem mittels Ultraschall oder wenn es jetzt ein bisschen an einer spezielleren Lage ist, wo man mit einem Ultraschall, mit einem Röntgen nicht so gut ankommt, tut man eine Computertomographie machen, wo man dann halt je nachdem Schnittbilder hat. Eben Röntgenbilder kann man je nachdem machen, wobei das halt immer zweidimensionale Aufnahmen sind. Und jetzt gerade zum Beispiel bei Tumoren, wo man weiss, dass sie sich sehr aggressiv verhalten können, dann macht man häufig einfach sehr gerne Vorabklärungen, wo man dann je nachdem ein sogenanntes Staging macht. Röntgenbilder vom Brustkorb oder ein Ultraschall vom Bauch, je nachdem, so ein bisschen auch, wie sich der Tumor kann verhalten kann, um zu schauen, gibt es schon irgendwo Ableger, weil es dann natürlich zum Teil auch nicht gerechtfertigt ist, dass man dann vielleicht eine grosse Operation von einem aggressiven Tumor plant, mit einer lange Heilungszeit, auch vielleicht von der Operation selber. Und dabei hat der Hund oder Katz vielleicht irgendwo noch immer schon Ableger, wo man dann vielleicht eher eine andere Methode wählt als Therapiemöglichkeit und dann nicht halt traumatisch ist in dem Sinn, dass man eine grosse Operation macht. Das sind sicher noch so ein bisschen Vorabklärungen. Viele Tumoren, wenn sie Ableger machen, gehen so ein bisschen in die Lymphknoten. Viele von denen oder ein Teil von denen kann man schon auch mittels abtasten, also unter der Haut, zum Beispiel im Bereich vom Kieferwinkel oder im Leistenspalt oder im Maxillärbereich kann man schon so ein bisschen abtasten und schauen, sind die vielleicht vergrößert. Und das sind sicher die Faktoren, die man einfach auch noch zusätzlich untersucht.
Okay. Also vielleicht wichtig, ich möchte es nochmal einfach betonen, weil es immer so ein bisschen, eben bei den Leuten so ein bisschen ein komisches Gefühl auslöst. Man kann bei Haut- und Unterhauttumoren, wenn man reinsticht, nicht wirklich etwas verschlechtern. Ich möchte es einfach nochmal vorheben, genau.
Nein, ja. Also verschleppen oder den Tumor aktivieren, dass er sich jetzt im ganzen Körper genau ausbreitet, das passiert wirklich nicht. Okay. Und eben in den allermeisten Fällen ist es wirklich auch so, dass das problemlos im Wachzustand kann punktiert werden. Vielleicht mal durch die Haut stechen, kann das Tier mal ein bisschen reagieren oder es kann auch mal ein bisschen blüten. Aber nicht schlimmer als jetzt eben bei einer Impfung oder bei einer Blutentnahme, von dem er eigentlich sehr eine einfache Art und Weise, hoffentlich ein bisschen mehr Informationen über einen Tumor zu gewinnen.
Florin schaut mich schon wieder so an.
Nein, ich bin fasziniert.
Das ist gut. Ja, kommen wir schnell zu einer ein bisschen anderen Frage, weil wir jetzt auch häufig schon ein paar Leute gefragt haben, ja, ist das Gleiche wie das beim Mensch? Das ist auch immer noch so ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Beim Mensch gehört mehr viel der Weiss- oder Schwarz-Hautkrebs. Gibt es da Parallelen? Also ist da etwas, wo man kann vom Mensch auf Tier und so weiter irgendwie herleiten? Ist das Gleiche oder...
Es gibt gewisse Parallelen, also eben so ein bisschen auch der weiße und schwarze Hautkrebs, wo man jetzt zum Beispiel den weißen Hautkrebs eher bei der Katze zum Beispiel sieht, wo auch von der Sonnenstrahlen, also UV, induziert oder abhängig ist. Das heisst, viel Sonnenlicht an zum Beispiel sehr exponierten Stellen, wie jetzt zum Beispiel der Nasenspiegel oder die Ohrränder, gerade jetzt bei weißen Katzen, die nicht so viel Pigment haben, ist so ein bisschen vergleichbar mit dem weißen Hautkrebs beim Mensch. Beim Hund gibt es eher den schwarzen Hautkrebs, wobei auch dort ist es weniger, dass es sonnenlichtabhängig ist, was ja beim Mensch schon auch ein bisschen oder schon auch der Fall ist. Der verhält sich ein bisschen anders. Also, man kennt grundsätzlich eigentlich jede Zelle, die im Mensch vorkommt, kommt in dem Sinn auch im Tier vor, rein vom Aufbau. Und jede, potenziell eigentlich jede Zelle im Körper kann entarten. Gut oder bösartig. Das heisst, die gibt es relativ viele Parallelen, aber sie verhalten sich halt nicht immer gleich oder müssen nicht immer den gleichen Ursprung oder Grund haben.
Ja, jetzt ist es ja noch blöd, oder? Bei den Katzen, wenn wir nochmal von dem weißen Hautkrebs oder eben jetzt bei der Katze häufig sogenannte Blattenepithelkarzinom reden und die halt so eben an der Nase oder an den Ohren und so weiter vorkommen, ist ja noch schwierig zum behandeln. Also das wird dann relativ radikal, braucht es eine Behandlung, oder? Also meine, an der Nase ist zwar, geht es ja nicht, man kann ja nicht die Nase entfernen, aber wie ist das so jetzt gerade in diesem speziellen Fall?
Auch dort ist sicher relativ wichtig, vor allem Tumoren früh zu erkennen. Die meisten von diesen Tumoren, wie auch beim Mensch, die verlaufen zuerst durch Tumorvorstufen, die potenziell eben können dann bösartig entarten. Also es sind meistens eher so kleine Krüsteli, die man zum Beispiel am Anfang sieht, wo, wenn man solche Krusten sieht, noch relativ einfach behandelbar sind, mittels weniger invasiven Methoden, Behandlungsmethoden. Da gibt's, also man kann das schon zum Teil operativ angehen, gerade jetzt im Bereich von der Ohrränder, wenn man jetzt die Krüstel sieht, man hat das Gefühl, es sind wirklich Tumorvorstufen oder Tumoren, dann kann man schon einen Teil von der Ohrränder abschneiden. Das klingt jetzt grob, aber die Katzen können sehr gut mit dem umgehen. Im Bereich von der Nase ist es natürlich einfach aufgrund von den vielen Strukturen, die rundherum sind, eher ein bisschen schwieriger. Dort hat man auch andere Methoden. Also man kann das bestrahlen, man kann das mittels photodynamischer Therapie, mittels Elektrochemotherapie kann man dort schon die Tumoren behandeln. Je früher, desto besser. Oder? Die können halt einfach auch sogenannt invasiv wachsen. Also die können ins Gewebe hineinwachsen und dann die normalen physiologische Strukturen zerstören, also die Knochen zerstören, das Gewebe, die Schleimhaut zerstören. Und je mehr dass das natürlich schon fortgeschritten ist, umso schwieriger wird es, um dann effektiv so etwas gut können zu behandeln. Aber da gibt es durchaus Methoden, auch halt dort, je früher, umso besser. Die Krüsteli können zum Teil, gerade bei den Tumorvorstufen, die können dann auch wieder abfallen. Meistens kommen sie dann wieder, dann fallen sie wieder ab. Das ist immer so ein bisschen ein Zeichen. Und dort dann das mal proben oder im Tierarzt zu zeigen, ist sicher nicht verkehrt. Oder dann halt wie bei uns Menschen auch mit der Prophylaxe, dass man dann halt entsprechend gerade die weissen Stellen, bevor sich das Tier irgendwie an die Sonne leidet oder leidet, das machen sie leider zum Teil wirklich sehr gern, dass sie mitten in die pralle Sonne liegen. Und dass man sie halt vorher mit Sonnencreme einstreicht, einmal die exponierten Stellen.
Genau, das sind ja auch viele Leute immer sehr erstaunt, wenn wir ihnen das raten. Wenn wir sagen, ja, unbedingt Sonnencreme. Es kommt dann schon die Frage, was bei der Katze und was nimmt man denn da für Sonnencreme und so. Also für viele Leute schon noch nicht ganz so gang und gäbe. Und es gibt ja dann doch auch viele Katzen. Also, wir müssen ja nicht mal ganz weiss sein. Es gibt ja auch die drei Färber zum Beispiel, die vielleicht einen kleinen helleren Kopf haben oder so. Oder gibt viel weiss am Kopf. Also, bei denen ist es auch schon wichtig, dass man tut eigentlich einstreichen, auch wenn es einem ein bisschen gegen Strich geht. Die Sonnencreme ist dort schon noch wichtig, ja.
Ja, ich glaube, Katzen schätzt es auch. Also, es gibt wahrscheinlich wenig Katzen, die sich gerne Sonnencreme einstreichen lassen, aber man kann halt trotzdem recht effizient entgegenwirken.
Wenn wir schon bei dem sind, Faktor, spielt das eine Rolle?
Ja, möglichst hoher Lichtschutzfaktor und einfach wichtig, unparfümierte Sonnencreme. Mittlerweile gibt es extra Sonnencreme für Tiere. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Man kann zum Beispiel auch Baby-Sonnencreme verwenden oder die Daylong-Sonnencreme, die eignet sich noch relativ gut. Einfach alles, was unparfümiert ist, möglichst höher Schutzfaktor.
Okay. Was mich noch Wunder nimmt, ist, du sagst, Köstchen, also dass schon Köstchen eigentlich erste Hinweis auf einen Tumor kann sein. Gleichzeitig sagst du, eben möglichst früh zu verwünschen. Jetzt, meine Katzen, die draußen sind, haben ja hier und da mal Köstchen. Also, wenn ist denn wirklich der Moment, wo ich muss sagen, okay, jetzt hat sie ein Köstchen, dann gehe ich das jetzt zeigen, versus, das wird wahrscheinlich einfach irgendeine Verletzung sein von draußen.
Eben so ein bisschen bei der Katze, typischerweise sind es vor allem im Kopfbereich den Krusten, die sie können haben oder die so ein bisschen, die sind, wo einem dann gerade so ein bisschen die Alarmglocke läutet mit dem Nasenspiegel, mit den Lidern, also mit den Augenlidern, mit den Ohrrändern. Das ist so ein bisschen die klassische Lokalisation. Und eben alles, was nicht nach ein paar Wochen weg ist oder alles, was immer wieder kommt an der gleichen Stelle, das ist auch so ein bisschen verdächtig. Wenn es jetzt einfach irgendwo ein Krebel ist, weil sie sich mit einer anderen Katze gefetzt hat, oder vielleicht noch andere Verletzungen am Körper sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es tendenziell eine Kampfverletzung ist. Gerade so im Kopf- oder im Pfotenbereich, Krusten. Alles, was länger bleibt, alles, was wieder kommt, immer an der gleichen Stelle. Das ist so ein bisschen das, wo man vielleicht dann einmal mehr heranschaut oder dann eben es näher untersuchen
Und jetzt gehen wir mal, also Jetzt haben wir einen Patienten, der ist jetzt in die Klinik gekommen und der hat jetzt, wir haben das irgendwie punktiert und dort ist etwas Bösartiges rausgekommen. Und jetzt entscheidet man sich dort etwas zu machen, sprich meistens eben halt das zu entfernen, einzuschicken und zu schauen, wie bösartig das ist. Wenn man jetzt merkt, oder man hat das nicht alles rausgebracht, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, also man hat unsaubere Ränder, es hat noch Zellen im umliegenden Gewebe. Was hat man für Möglichkeiten? Ist das bei jedem Tumor gleich oder ist das unterschiedlich, dass es weiter vorgeht, therapeutisch jetzt?
Das ist sicher ein bisschen abhängig von der Tumorart. Es gibt bösartige Tumore, die vor allem lokales Problem sind. Also das heisst, dort an Ort und Stelle, wo sie wachsen, weil sie halt eben schnell wieder kommen oder in die Tiefe hineinwachsen. Dort geht man dann sehr gerne mit therapeutischen Massnahmen, wie jetzt eben eine Bestrahlungstherapie dahinter oder so ein bisschen alternativ die Elektrochemotherapie, wo man mit elektrischen Stromschlägen eigentlich ein Chemomedikament in die Tumorzellen hinein verfrachtet und dann dazu, oder die Tumorzellen dazu bringt, dass sie absterben. Das ist vor allem dort, wenn wir wirklich lokal ein Problem haben. Dann gibt es aber auch Tumore, wo man, wenn man sie jetzt zum Beispiel bioptiert oder entfernt und man sieht, die sind nicht vollständig entfernt, aber die haben zum Beispiel ein sehr grosses Ablegerpotenzial, also dass sie irgendwo herstreuen, sei es in die Lungen oder in die Lymphknoten, wo man dann sagt, wahrscheinlich ist der Tumor schon so weit fortgeschritten. Wir müssen weitere Untersuchungen machen und schauen, ist es schon an anderen Orten ein Problem? Und dann greift man dann halt eher häufig zu Therapiemassnahmen, die im ganzen Körper wirken, also Krebsmedikamente oder antitumoröse Medikamente, wo man dann halt eher so behandelt, dass man dann im ganzen Körper die Wirkung hat. Aber wenn man nur ein lokales Problem hat, wie jetzt eben, je nachdem ein Fibrosarkom, wo bei einer Katze impfbedingt ist und man hat es nicht ganz vollständig entfernt, metastasiert, aber nicht ganz so häufig, dann würde man eher wahrscheinlich dann das Problem lokal mal mit einer Bestrahlung angehen, wenn man keinen Hinweis auf irgendwelche Ableger hat im Körper.
Und es gibt auch Tumoren, wo man vorweg sagt, da machen wir nur Bestrahlung und probieren die nicht chirurgisch zu entfernen. Oder nur Chemo.
Ja, also bei Tumoren, wo man jetzt zum Beispiel weiss, dass sie, also wenn es jetzt zum Beispiel Tumoren sind, die schon an ganz vielen Orten im Körper sind, multiple Mastzelltumoren zum Beispiel oder metastasierende Mastzelltumoren, dann fängt man meistens nicht an zu schneiden, weil dann schneidet man einen Ort und es kommt wahrscheinlich am nächsten Ort dann auch wieder. Oder alles, was so ein bisschen in Richtung Lymphdrüsenkrebs geht. Die Lymphen ist wie das Blutgefäßsystem, ein sehr eng vernetztes System. Das heisst, die Tumorzellen werden gerne abgeschwemmt. Also es gibt auch Hautlymphom. Dort würde man dann eher in Richtung Chemotherapie gehen, weil man eigentlich wie fast davon ausgeht, dass die Zellen noch an einem anderen Ort hat. Und da gibt es schon auch zum Teil Tumoren, wo man sagt, die kann man gar nicht, also zum Beispiel Tumoren an den Beinen, am Knie oder irgendwie so, wo man sagt, ja, egal wie man schneidet, wir werden kein gutes Ergebnis bekommen oder kein zufriedenstellendes Ergebnis zu bekommen, haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sagt, man bestrahlt es zuerst und macht den Tumor kleiner und operiert dann, wenn er klein ist. Oder man geht einfach wirklich gerade nur an eine Bestrahlung dran her, weil man sagt, man muss sich immer vorstellen, wenn man die Ränder oder wenn man eigentlich ins bösartige Gewebe hineinschneidet, das ist nicht normales Gewebe, das hat nicht eine normale Heilungstendenz. Und wenn man schon weiss, dass man eigentlich das nicht vernünftig dann kann zunähen oder sehr viel Spannung auf einer Naht oder so hat und dann hat man noch Tumorgewebe, das vielleicht nicht ganz so normal verhält, dann gibt es meistens sehr ungute Resultate. Und dann geht man eher in eine Bestrahlung oder eben je nachdem in eine Elektrochemotherapie rein. Oder eben wenn es jetzt Stellen sind wie das ist jetzt nicht mit Haut oder Unterhaut, aber zum Beispiel ein Nasentumor ist meistens sehr unbefriedigend, dort operativ dahinter zu gehen. Das müsste man die Nase komplett aushöhlen und das ist häufig einfach schmerzhaft und für das Tier ja, nicht so gebig. Dann geht man gerade direkt mit einer Bestrahlung dahinter.
Ja, okay. Und vor allem eben so all die Stellen, wo schwierig ist, die Sicherheitsränder in diesem Fall reinzuhalten. Oder? Wenn man sie ja nur einfach an dieser Stelle, jetzt eben an den Beinen, wie du gesagt hast, oder irgendwo im Kopf oder so, kann man ja nicht ewig lang irgendwie 3 cm in die Tiefe schneiden. Das geht ja dann nicht. Oder? Also bei denen ist das sicher auch zuerst Bestrahlung ein Thema.
Genau. Oder je nachdem, dass man dann sagt, man entscheidet immer so ein bisschen zwischen kurativ, das ist eigentlich wirklich dann, wenn man eine Heilung anzielt mit einer Operation, wo man sagt, mal, wir haben so viel Gewebe und dann geht man aber wirklich alle Sicherheitsränder ein, auch in die Tiefe. Und wenn man schon von Anfang an weiss, dass man das nicht erreicht, dann muss man jetzt zum Beispiel auch nicht unendlich weite seitliche Ränder haben, wenn man genau weiss, dass es in die Tiefe nicht reicht, sondern dann tut man es eher recht knapp, also sogenannt zytoreduktiv entfernen und tut im Anschluss dann eigentlich eine zusätzliche Massnahme treffen, weil je weniger gross das dann die Narben ist, umso schneller ist natürlich auch die Heilung und je schneller kann man natürlich dann auch eine andere Therapiemethode noch im Anschluss machen.
Du hast jetzt sehr viel von Bestrahlen auch gehabt, oder? Und meine Krebstherapie ist ja etwas, wo wahrscheinlich mit sehr viel Ängsten und Horrorvorstellungen behaftet ist. Sei es jetzt Bestrahlung oder Chemotherapie, was auch immer. Kannst du vielleicht gleich einmal erklären, was bedeutet eine Bestrahlung und auch ein bisschen, wie siehst du denn das? Also ich meine, es ist ja immer eine Diskussion ethisch. Ist es vertretbar? Ist es für das Tier vertretbar? Leidet das Tier darunter und so weiter? Also Wie beratest du jetzt Leute, die zwar sagen wir, interessiert sind daran, aber vielleicht ethische Bedenken haben oder Angst haben davor?
Also ich glaube, grundsätzlich ist Bestrahlung etwas sehr Gutes. Also es kommt, oder man muss es so sagen, es kommt wahrscheinlich immer sehr stark auf den Tumortyp drauf an. Mittlerweile gibt es ja schon auch viel Forschung, auch in der Tiermedizin, wo man ein bisschen weiss, wenn man diese Art von Tumor hat, dann kann man mit einer Bestrahlungstherapie kann man so und so viel Zeit rausholen. Das kann bei einem Nasentumor können das 3-4 Jahre sein, wo man dann sagt, gut, die 10-15 Mal, wo man dann bestrahlt, das ist absolut vertretbar, weil man hat nachher eigentlich ein Tier, das noch über mehrere Jahre eine super gute Lebensqualität kann haben. Das ist
fast ein Drittel vom Leben.
Oder? Genau, natürlich auf ein Katzenleben oder auf ein Hundeleben prozentual natürlich viel mehr als jetzt 3-4 Jahre bei einem Menschen sind. Mhm. Und natürlich muss man sich auch bewusst sein, dass es mit einem gewissen Stressfaktor auch ein bisschen im Zusammenhang ist. Es ist natürlich an einer Katze oder an einem Hund, jetzt im Gegensatz zu einem Menschen, kann man nicht einfach sagen, bleib liegen und wir bestrahlen sie jetzt. Das heisst, es ist immer mit einer Narkose im Zusammenhang. Das sind nicht tiefe Narkose, das ist anders als bei einer Bauchoperation, wo man Schmerzen bereitet. Das sind sehr oberflächliche Narkosen, wo man einfach das Tier immobilisieren will, dass es an Ort und Stelle bleibt. Und vor allem einfach auch, dass man es halt narkosetechnisch gut kann überwachen kann. Also man tut es trotzdem intubieren, weil das tierärztliche Personal darf nicht im Raum innen sein, wenn bestrahlt wird. Also aus Sicherheits- oder Strahlungsgründen. Das heisst, es ist halt jedes Mal mit einer Narkose. Es kann je nachdem mit einem Transport im Zusammenhang sein, wo je nachdem gerade jetzt vielleicht bei einer Katze auch ein Stressfaktor kann sein. Und darum ist es sehr, sehr stark vom Individuum einfach auch abhängig und von der Tumorart und von einer Prognose abhängig, mit wie viel Aufwand das Ganze im Zusammenhang ist, mit wie viel Stress das es im Zusammenhang ist und was dann schlussendlich eigentlich man einem Tier an Lebensqualität kann geben kann. Weil das Wichtigste ist ja am Schluss immer die Lebensqualität des Tieres, die im Zentrum steht. Und selbst wenn wir jetzt in einem Tier Zeit schenken, aber es ist nicht eine gute Zeit, weil es leidet extrem fest, dann lohnt sich so eine aufwendige Therapie dann am Schluss nicht. Und wenn man natürlich kann sagen, mit dieser Behandlung, egal ob es eine Chemotherapie ist oder eine Bestrahlungstherapie ist, aber man kann im Tier nachher eine sehr gute Lebensqualität schenken und das noch für eine relativ lange Zeit, dann ist es absolut, absolut legitim. Und trotzdem, ich sage vielfach den Leuten, der medizinisch korrekte Weg wäre jetzt der und der. Aber nur weil es der medizinisch korrekte Weg ist, heisst es noch lange nicht, dass es für einen selber oder für sein eigenes Tier der richtige Weg ist. Das muss sich irgendwie für alle gut anfühlen. Aber medizinisch gibt es immer eine gewisse Empfehlung, was man würde machen.
Also kann man schon sagen, es ist ein bisschen Stress in dem Sinn, dass man eben je nachdem Transport hat und jedes Mal eine leichte Kurznarkose hat, aber Schmerzen durch das Bestrahlen hat man nicht, oder?
Der Bestrahlungsakt als solches nicht, aber jetzt gerade zum Beispiel, wenn man das Maul bestrahlt oder eine Nase bestrahlt oder so, dann hat sie auch immer so ein bisschen umliegendes Gewebe. Das heisst, es kann schon mal zu Haut- und Schleimhautreizungen kommen, halt in der Umgebung, dass es ein entzündetes Maul oder eine entzündete Nase gibt oder dass die Haut reagieren tut, also so ein bisschen Sonnenbrand ähnlich oder dann wirklich so ein bisschen krustig. Aber man kann das eigentlich durch das, dass ein vorübergehender Schmerz oder eine vorübergehende Entzündungsreaktion ist, kann man das eigentlich mit Schmerzmedikament oder Antibiotika, wenn es dann irgendwie infiziert, wobei es eigentlich in dem Sinne sind ja selten Bakterien im Spiel, dass man dann halt das kann ein bisschen lindern.
Kosten?
Ganz unterschiedlich. Auch dort, also eben, da bin ich nicht die Fachfrau. Da gibt es andere in der Schweiz, die da viel mehr spezialisiert sind. Es kommt sehr darauf an. Wir unterscheiden auch dort häufig zwischen sogenannten kurativ gerichteten Protokollen, also wo man möglichst viel Bestrahlungen mit einer tieferen Dosis eigentlich macht. Das heisst halt dann mehr Narkosen, aber häufig längere Überlebenszeiten. Oder eher palliative Protokolle, wo man sagt, man bestrahlt vielleicht weniger häufig mit einer höheren Dosis und hat dafür dann vielleicht ein bisschen weniger lange Überlebenszeit, aber gleich ist es vielleicht ein bisschen weniger Stress.
Aber es ist schon eher eine teure Sache, das muss man ja schon sagen.
Ja, also da reden wir schon so von ein paar tausend Franken bis auch in fünfstellige Bereiche, je nachdem, was es dann für Tumorarten sind.
Hast du viele Leute bei dir, die, wenn du ihnen das vorschlägst, und er sagen, ja, machen wir? Oder ist es eher etwas Seltenigeres noch?
Ja, lustigerweise ist häufig so ein bisschen der Weg das Problem. Also meines Wissens gibt es im Moment zwei Orte in der Schweiz, wo man bestrahlen kann. Mhm. Und das ist die Region Zürich-Zug. Und das ist dann häufig von uns her, ich meine, in der Schweiz hat man ja eigentlich, also sind es ja eigentlich keine Distanzen, wenn man es jetzt mit anderen Ländern vergleicht. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen der Faktor, wo die Leute dann vielleicht so ein bisschen, ja, daran hindern, Bestrahlung zu machen. Aber ja, wir haben regelmässig Leute, die motiviert sind, um eine Bestrahlungstherapie zu machen, die grundsätzlich dann eigentlich auch zufrieden sind mit dem Ergebnis. Ja,
ja, ich glaube, also eben, das, was ich jetzt so ein bisschen für mich das Feedback bekommen habe, ist eben auch das, was du jetzt gesagt hast, also ein bisschen, ja, dann müssen wir noch dorthin fahren und dann vor allem jetzt mal Narkose, das ist für viele Leute, ich glaube, so ein kleiner Punkt. Aber ja, halt gleich dann nachher auch, wo ich finde, es würde sich jetzt sehr lohnen, weil es eben eventuell wirklich könnte eine Heilung sein, wo dann auch die Leute wirklich auch sagen, also dann machen wir das und wir gehen jetzt. Oder? Also ich persönlich habe jetzt noch nicht häufigen Fall gehabt, wo ich sagen musste, doch, ich glaube, da können wir den Tumor behandeln, aber also heilen. Wo sie nachher auch bestrahlen, aber das ist, glaube ich, schon noch etwas, was die Leute je länger sind, mehr einfach auch ein bisschen sagen, doch, wenn es eine Heilung zulässt, dass wir das eventuell machen. Ja.
Heilung oder eben deutliche Lebensverlängerung, genau das, ja. In der Tiermedizin ist es nicht so häufig, dass man wirklich eine komplette Heilung hat. Ist möglich, je nach Tumorart, aber ja, kann auch anders sein. Ich glaube, generell ist die ganze Onkologie, erstens kommt man immer weiter, also man hat auch immer mehr Informationen, eben es wird mehr geforscht und ich glaube, dass es schon einfach auch bei den Leuten mittlerweile mehr, ja, man interessiert sich mehr, man macht mehr, man ja, liest wahrscheinlich auch mehr darüber, forscht nachher und man hat sicher auch einfach ein bisschen mehr Erfahrungen gesammelt. Und auch positive Erfahrungen, wo Krebstherapien generell gefragter sind als jetzt wahrscheinlich noch vor 5-6 Jahren, wo, ja, wo ich so ein bisschen mit, ja, nein, mittlerweile sind es auch schon mehr Jahre, aber vor ein paar Jahren, wo ich schon mit der Krebstherapie so ein bisschen gestartet habe oder mich auf die Onkologie so ein bisschen habe fokussieren.
Ja, cool. Und vielleicht noch schnell, letztes Mal, als du bei uns warst, wegen der Onkologie, haben wir auch noch über die Elektrochemo geredet, die du dann, glaube ich, noch relativ frisch gerade gemacht hast. Wie ist es so, deine Erfahrungen? Sind da die Leute, hast du viele Fälle oder ist das etwas, was eher seltener ist? Oder, ja,
so? Nein, mittlerweile haben wir relativ viele Elektrochemotherapien gemacht. Es hat sich ein bisschen gezeigt, dass nicht jeder Patient gleich stark darauf reagiert. Es gibt Patienten, die doch relativ lange Erholungszeiten hatten oder gerade jetzt zum Beispiel die Wunden, die es halt gibt, oder die Krusten, die es halt gibt, je nachdem ein paar Wochen bis zum Teil Monate brauchen, bis es wirklich komplett abgeheilt ist. Aber die Resultate sind eigentlich extrem zufriedenstellend. Also die viele von denen, die ich gemacht habe, zum Beispiel jetzt auch der weisse Hautkrebs bei der Katze und Nasenspiegel oder so, eignet sich extrem gut. Und je früher, desto besser. Und dort habe ich eigentlich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die jetzt schon auch seit langer Zeit tumorfrei sind, was auch mega gut sich eignen sind. Eben so Tumoren, die nicht ganz vollständig entfernt worden sind, wo man weiss, sie verhalten sich eigentlich nur lokal bösartig. Und dort habe ich eigentlich auch sehr, sehr gute Resultate erzielt und sehr erfreuliche Ergebnisse für das Tier und auch die Leute.
Ja, das ist jetzt wirklich gerade so bei Haut und eben so Unterhautknoten sehr ein grosses Thema, oder? Weil es ja, eigentlich so die Art von Tumoren ist, die man fast am besten behandeln kann. So. Also nicht grundsätzlich am besten, aber für das eignet sich ja die Elektrochemo eigentlich sehr gut. Oder? Und jetzt gerade bei Sachen, die man dann eben nicht richtig kann entfernen kann. Ja. Also das ist wirklich, bin ich auch der Meinung, sehr eine coole Möglichkeit, dass man das, können, dass man das machen kann. Oder? Also jetzt eben gerade bei diesen Katzen, das war ja immer ein kleines Riesenproblem mit diesen Päck auf der Nase, also Plattenepithelkarzinom auf der Nase und so weiter. Also das, ich finde das super, dass wir das so können machen können. Und dass du vor allem auch gute oder meistens gute Erfahrungen damit gemacht hast. Ja,
ja, vielfach sind sie zum Beispiel auch so ein bisschen Tierschutzkatzen, die vielleicht so ein bisschen, ja, auf dem Bauernhof leben oder die uns von den Tierschutzorganisationen gebracht werden, weil sie halt relativ lang dann eben Krusten auf der Nase hat und wo unerkannt bleibt, weil dann halt nicht so gut geschaut wird. Und dort haben wir jetzt wirklich einige können machen mit sehr, sehr erfreulichen Resultaten. Es ist auch schön, dass das so unterstützt wird dann vom Tierschutz, dass sie wirklich die Behandlungen auch machen. Und die können ja nachher super leben, sobald das unter Kontrolle ist und nicht mehr die Entzündung auch macht und die Krusten und so.
Ich denke, es geht, hängt auch ein bisschen mit der Einstellung eben vom Besitzer oder von der Organisation zusammen. Und wichtig ist auch, dass man vielleicht auch die Ängste und vielleicht auch Vorurteile abzubauen. Ich glaube, man darf es nicht immer mit den Horrorvorstellungen, die man vielleicht aus der Humanmedizin kennt, von Leuten, die dann wochenlang Übelkeit haben oder was auch immer nach Chemotherapie. Ich glaube, das darf man einfach nicht vergleichen und muss es auch realistisch sehen. Ja. Aber weil schlussendlich ist es ja, es ist zwar eine Krebstherapie, aber es ist auch einfach eine Therapie wie eine andere auch. Nur geht es halt um eine aggressivere Erkrankung.
Ich glaube, die Hemmschwelle, eben, sobald man von Chemotherapie redet, ich glaube, das Wort Chemo ist für viele schon noch so ein bisschen eine Hemmschwelle. Ja, ja. Ich meine, grundsätzlich hat jedes Medikament potenzielle Nebenwirkungen, ja. Wie eben auch ein Krebsmedikament auch. Mhm. Und habe aber wirklich einfach auch jetzt gerade in Bezug auf Chemotherapie vielfach auch wirklich die Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel auch Leute, die bei ihrem Tier schon Chemotherapie gemacht haben und positive Erfahrungen gemacht haben, dann das auch so ein bisschen positiv weitergegeben haben. Also ich glaube, das fängt sich schon mehr auch an von oben sprechen und eben wird ein bisschen mehr Normalität einfach auch in der heutigen Zeit. Aber trotzdem, man muss das nicht machen. Also es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sich gegen so etwas entscheidet. Weil für gewisse Leute ist einfach immer noch Bestrahlung oder Chemotherapie bei einem Tier unverständlich. Und das darf man aber auch irgendwie nicht verteufeln. Also schlussendlich darf es jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, die positive Erfahrungen gemacht haben, die geben mittlerweile auch die positive Erfahrung gerne weiter. Und das ist schön zu sehen.
Ja, also ich bin ja selber ja nicht in dem, ich sage jetzt Business ist das falsche Wort, aber in dieser Spezialisierung. Und mir fällt schon auf von außen, dass das sehr eigentlich der Großteil der Leute sind zufrieden. Also die wissen, auf was sie sich einlassen und sind im Nachhinein auch happy, dass sie das gemacht haben. Klar gibt es immer Fälle, die nicht so verlaufen, wie man es gerne hätte, aber grundsätzlich ist die Akzeptanz und die Zufriedenheit von diesen Besitzern eigentlich sehr gross.
Ja, habe ich auch das Gefühl und ist sicher auch ein bisschen so, eben, gerade die Leute, die halt sich für das interessieren, die haben vielleicht auch schon selber nachgeforscht, selber gelesen, sind vielleicht dann auch gerade jetzt mehr als Überweisungsklinik, Notfallklinik, sehen vielleicht dann auch gerade explizit dann noch mehr von diesen Patienten, wo die Leute wirklich auch sagen, mega cool, das wollte ich mir jetzt mal anhören. Ist ja auch zum Beispiel auch immer etwas, man muss ja dann am Schluss nicht eine Behandlung wählen. Man kann auch einfach zu einem Beratungsgespräch kommen und sich mal anhören, welche Optionen gibt es denn überhaupt. Und ich denke, darum haben wir bei uns doch relativ viele Patienten, die dann eben auch entsprechende Behandlungen kommen, weil die Leute interessiert sind und auch schon ein bisschen nachgeforscht haben und den Schritt gehen. Und schlussendlich kann man immer alles abbrechen, oder? Also selbst wenn man, es reagiert ja nicht jedes Tier gleich auf irgendetwas und wenn man sieht, dass es nicht funktioniert, dann kann man eine Behandlung immer abbrechen. Es ist ja dann nicht so, dass man ein Chemoprotokoll von 20 Wochen bis zum bitteren Ende muss durchziehen, wenn man schon nach den ersten zwei sieht, dass es im Tier nicht gut tut. Ich glaube, dann hat man niemandem gedient.
Ja, so spannend wie es ist, wir sind schon fast wieder eine Stunde am Reden. Geht immer mega schnell. Aber ich möchte vielleicht noch schnell irgendwie so ein bisschen abschliessen. Und wollte dich noch fragen, ob du so eine Schlussmessage hast für die Leute oder irgendwie so eine, wie ein Fazit jetzt einfach in Bezug auf die Haut- und Unterhautknoten. Hast du da irgendwie so eine, ja,
sorry. Wenn ich vielleicht reinfunken darf, vielleicht so eine Take-Home-Message. Ja, genau. Wenn soll ich einen Knoten zeigen oder wenn ist es alarmierend und wenn wägt die ab?
Also ich glaube, grundsätzlich dürfen wir jeden Knoten zeigen, ist nicht verkehrt. Und sonst sicher bei Knoten, die schnell wachsen, eben so ein bisschen an speziellen Stellen sind, wie ich es jetzt auch schon ein bisschen erläutert habe, bei Tumoren, die rot sind, entzündet sind, aufplatzen. Grundsätzlich einfach, wenn man nicht so ein gutes Bauchgefühl hat, dann lieber einmal mehr nachhaken und darauf vielleicht auch ein bisschen bestehen, dass man es abklärt, weil ja, es ist nie verkehrt, generell einen Knoten abzuklären.
Und vor allem sehr schnell gemacht eigentlich.
Und sehr schnell und unkompliziert gemacht.
Genau. Ja, cool. Merci vielmals.
Danke euch,
dass du zum zweiten Mal da bist. Also für mich ist es immer sehr schön, wenn du kommst. Also ich frage dich dann wieder, gell?
Fantastisch. Du weißt ja auch, dass ich nie nervös bin vorher.
Genau. Aber das merkt man aber alles gar nicht. Ah. So. Darum finde ich,
überhaupt nicht.
Ja, darum finde ich
höchst kompetent.
Genau. Wie höchst kompetent, wie wir alle. Ja, gut. Ich denke, wir würden an dieser Stelle den Podcast mal oder die Podcast-Folge mal abschliessen. Schön habt ihr wieder zugelassen. Und wir freuen uns dann auch schon wieder aufs nächste Mal, wenn wir euch wieder etwas Spannendes dürfen erzählen.
Schauen wir mal deinen Ferienplan an und dann wissen wir, wenn wir das nächste Mal dran kommen. Ja?
Es ist eigentlich jedes Mal das Gleiche. Das will doch niemand mehr. Ja, ist ja gleich. Also, auf jeden Fall, genau, wir schauen dann, wie es mit dem Garten
geht. Genau, wir werden sicher wieder etwas machen.
Ja, genau. Also,
tipptopp.
Wünsche ich euch allen noch ein schönes Tagli oder Öbeli oder was gerade immer für eine Tageszeit ist, oder ihr gehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Danke vielmals, Corinne. Danke vielmals, Jana.
Merci, Fleuru.
Tschüss miteinander.
Tschüss miteinander. Ciao.